Thermomix, der einen normalen Koch zum Zauberer werden lässt, oder?
Ja, genau.
Das ist das Tanzen für den Rücken.
Nicht zurücklehnen.
Zurücklehnen kannst du, musst einen Arm mitnehmen.
Gut. Bereit? Fangen wir an.
Fangen wir an.
Hi Fabi.
Hi Nadine.
Wir sind wieder da. Folge 5.
Ist das jetzt schon wieder 4 Wochen her?
Das ist schon wieder 4 Wochen her.
So geht die Zeit rum inzwischen, ja. Das ist jetzt die neue Routine geworden.
So, heute neues Thema. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast, einen ganz speziellen.
Hallo.
Stefan Penter.
Ja.
Schon wieder. Er ist so heiß auf diesem Podcast, den kriegen wir gar nicht los. Der ruft wöchentlich an und sagt, wann nehmen wir wieder auf?
Deswegen 2. Teil.
Genau. Ja. Thema heute, Rückenschmerzen und der innere Schweinehund. Tudum.
Da ist der Stefan ja zu Hause. Das Thema hat er sich auch gewünscht und ausgesucht, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, das war ein Konsens. Also ich glaube, da haben wir uns sehr gut drauf geeinigt.
Ich denke mal, es liegt dir auch nahe bei der Rückentherapiepraxis hier.
In der Tat.
Gut, dann steigen wir doch ein, oder?
Gerne.
Okay. Warum fällt es vielen so schwer, trotz Schmerzen aktiv zu werden? Frage 1. Leg los. Okay.
Warum fällt es vielen so schwer, trotz Schmerzen aktiv zu werden? Ja, weil vielleicht, also ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, was bei vielen Leuten in den Köpfen ist, ist, wenn sie sich bewegen und das der Schmerz auslöst, dass dann automatisch so ein Vermeidungsverhalten entsteht. Und dann assoziiere ich im Endeffekt immer das Thema Bewegung mit Schmerz und dann vermeide ich natürlich einfach die Bewegung in diesem logischen Denken, damit vermeide ich auch den Schmerz.
Und wie bekommt man deiner Meinung nach die Patienten am besten aus dieser Vermeidungshaltung raus, aus diesem, ich habe Angst vor der Bewegung hinzu, ich kann mich bewegen und vertraue meinem Körper?
Ja, im Endeffekt vielleicht klarzumachen, dass der Schmerz jetzt nicht der Beginn eines Prozesses ist, sondern im Endeffekt das Ende eines Prozesses ist. Ja, also wenn wir jetzt mal von chronischen Rückenschmerzen ausgehen, wo wir letztendlich auch einen Schwerpunkt bei uns in den Praxen haben, dann kommt ja eine ganze Latte an Themen davor. Da kommt Verschleiß, da kommt Abnutzung, kommt vielleicht muskuläre Instabilität, alles Dinge, die man nicht spürt. Und dann kommt letztendlich dieser sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann spüre ich den Schmerz. Ja, das heißt im Endeffekt, dass zwar ein Ereignis ein Auslöser sein kann, ja, aber das schon viel, viel weiter zurückliegt und die Geschichte schon viel, viel früher begonnen hat. Und wenn man das dem Patienten vermittelt, dann ist es zumindest mal ein Schritt, dass er versteht, dass es jetzt nicht immer diese bestimmte Bewegung war, die das Problem ergab, sondern das, was davor passiert ist oder eben auch nicht passiert ist.
Und auch, dass der Schmerz im Prozess ja auch, ich sag mal, den Prozess nicht verlangsamt oder mich nicht zurückwirft komplett, wenn ich jetzt innerhalb meines Rückentrainings oder sowas hier und da mal einen Schmerz erleide, sei es ein Muskelkater oder sonst was, sondern ich weiß, okay, das ist jetzt eine Reaktion meines Körpers darauf, es wirft mir jetzt aber nicht zurück zum Anfang, sondern es ist erstmal nur eine Reaktion, oder?
Ja, das ist es. Es hängt auch damit zusammen, wie wir generell mit Rückenschmerzen oder generell mit Schmerzen umgehen. Also ich kann es jetzt für Rücken- oder Nackenbeschwerden relativ gut einschätzen. Wir sind halt wahnsinnig schnell beim Katastrophisieren. Also wenn Rückenschmerzen da sind, dann ist es immer eine Katastrophe, dann wird die Suchmaschine aufgemacht, oh, das tut weh. Und in der Suchmaschine steht ja nicht die beste Nachricht ganz oben, sondern die am häufigsten angeklickt wird. Und am häufigsten angeklickt wird nicht, oh, Rückenschmerzen, morgen schon wieder weg gewesen. Sondern angeklickt wird in der Regel Katastrophe, Rücken, jetzt muss ich operiert werden und ich kann nicht mehr laufen. Und dieses Katastrophendenken, das ist nicht ganz hilfreich, gerade wenn man jetzt in diesen Prozess des Heilens eintauchen möchte. Es gibt ein schönes Beispiel und das finde ich immer sehr, sehr passend, wenn man Rückenschmerzen vielleicht wie Kopfschmerzen auch nimmt. Ja, also keiner macht bei Kopfschmerzen die Google-Maschine auf und sucht, was das jetzt sein kann. Ja, ob das jetzt Blutdruckprobleme sind, vielleicht ist es ja ein Tumor, vielleicht ist es irgendetwas ganz, ganz Schlimmes. Nee, die meisten sagen, ich habe Kopfschmerzen, das wird dann wieder weggehen. Vielleicht muss ich irgendwann ein Schmerzmedikament einnehmen, aber morgen oder übermorgen ist das Ganze schon wieder rum.
Sehr gutes Beispiel mit dem Kopfweh. Habe ich noch nie so gedacht drüber.
Das stimmt.
Ich habe ja mal ein bisschen im Vorfeld auch recherchiert zu Zahlen. Und würde gerne mal deine Einschätzung dazu auch hören. Und es ist ja so, dass im Endeffekt jeder Deutsche oder inzwischen 80% schon mal an Rückenschmerzen gelitten haben oder innerhalb ihres Lebens an Rückenschmerzen leiden. Mhm. Und generell nimmt ja die Zahl der Chronifizierungen immer mehr zu. Und da würde mich interessieren auch, wie du das einschätzt. Also ich meine, mit Chronifizierung jetzt, um das genauer einzuordnen, auch die Arbeitsausfälle, dass ich wirklich wegen Rückenschmerzen etwas nicht mehr tun kann. Diese Fälle nehmen ja zu, obwohl die Therapie immer besser wird, eigentlich jetzt mal aus unserer Sicht gesehen. Wie schätzt du das denn selber ein?
Ja, es kommt darauf an, welche Therapie. Es ist in der Tat, ist das ja ein Problem. Wir sind ja in der Medizin ja in der Entwicklung relativ weit und wir entwickeln uns ja immer weiter und weiter und weiter. Aber so wie es gerade sich so anhört, also du hast ja von Statistiken gesprochen und ich kenne ja auch ganz, ganz viele davon, scheint es so zu sein, dass wir das Rückenproblem gar nicht so richtig in den Griff kriegen. Trotz unserer High-Tech-Medizin und all dem Wissen, was wir haben. Und da würde ich vielleicht eher ansetzen. Also ich glaube nicht, dass wir zu wenig Therapie haben oder dass die Therapie vielleicht nicht modern genug ist oder nicht gezielt genug ist. Ja, wobei beim gezielt, da komme ich eigentlich dazu, sondern wir brauchen im Endeffekt die passende Therapie und das richtige Medium. Und da bin ich felsenfest überzeugt, da setzen wir ganz, ganz oft am falschen Hebel an.
Wie meinst du das genau jetzt, dass wir da die falsche Medizin oder nicht das richtige Medium wählen dafür?
Relativ banal. Also wir können es jetzt sehr allgemein machen. Wir können über das Bewegungsverhalten sprechen, was ja auch im Endeffekt ja schon eine gewisse Art von Prävention ist. Ich glaube, 22% der Deutschen, glaube ich, machen regelmäßig Sport. Regelmäßig. Also sprich ein-, zweimal in der Woche. Andersrum gesagt, 80% knapp nicht. Also das ist schon mal ein Ansatz. Das ist ganz, ganz spannend vielleicht. Die Frage kann ich nämlich zurückgeben. Weißt du, würde mich wirklich interessieren, was denkst du, wie viel Prozent der Heilmittel sind Krankengymnastik am Gerät oder gerätegestützte Therapien?
Du meinst jetzt Gesamtheilmittel bei Rückendiagnostik oder im Gesamten
von allen Verordneten? Im Gesamten. Also wir können das ganze Thema, also das wird jetzt nicht nach Rückendiagnose unterschieden, sondern von 100 Verordnungen, von 1000 oder von allen Verordnungen, die wir jetzt endlich haben, da gibt es schöne Statistiken in der Verordnungsmenge. Wie viel Prozent davon fallen auf gerätegestützte Therapien?
Ich würde jetzt aus dem Bauch raus 2,5% sagen.
Ja. Sogar ein bisschen weniger.
Noch weniger?
Ich glaube 1, irgendwas.
Wow.
Woran liegt das?
Ja, gute Frage. Ja, also das ist ja unser täglich Brot. Das ist Aufklärungsarbeit. Das können vielleicht Sachzwänge sein. Das kann Nichtwissen sein. Das kann, wir wissen ja im physiotherapeutischen Segment, aber das ist generell im gesamten Gesundheitswesen so, gibt es natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, die wird jetzt natürlich umso heißer diskutiert, nachdem die Krankenkassen immer weniger Geld zur Verfügung haben. Wobei aber auch das, auch bei der gerätegestützten Therapie, die macht keine 2% aus, ja, im Volumen der Heilmittel, wenn es um Kosten geht. Ja, also ich kann es euch nicht genau sagen. Wenn ich es wüsste, ja, dann hätte man zumindest damals schon einen Ansatz.
Hast du zufällig Zahl parat, wie viele, wie viel Prozent der Heilmittelverordnungen auch Operationen oder Ähnliches sind? Oder zählt das nicht als Heilmittel?
Das ist kein Heilmittel.
Okay.
Also Operationen ist ja ein ganz anderes Segment. Mhm. Ja, bei den Operationen wissen wir aber, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, dass wir in Deutschland ein Hochgebiet sind, was die Operationenanzahl angeht. Also deutlich mehr im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Ländern, auch Nachbarländern. Das ist bekannt. Auch da, glaube ich, können wir mannigfach darüber diskutieren, wieso das so ist. Ich glaube, das ist ein Systemthema. Unser System lebt davon und eine ganze Profession an Menschen lebt ja davon, zu operieren. Und dann muss das natürlich auch bedient werden.
Auf jeden Fall spannend, gerade dass es so wenige, ich sag mal, Verordnungen sind. Man hört es ja auch immer wieder von den Patienten, dass hier und da auch der Arzt gar nicht davon kannte. Also dass er diese KGG-Verordnung, heißt es ja jetzt für alle, die zuhören und es nicht kennen, dass der Arzt gar nicht davon Bescheid wusste oder dass er halt nur das klassische Physiotherapie-Rezept hinausgeschrieben hat. Also wird da auch wahrscheinlich viel an Aufklärungsarbeit, die auch du und wir auch als Praxis leisten, immer noch notwendig sein. Und natürlich auch, ich denke mal, die Arbeit in den Köpfen der Patienten, dieses Denken zu ändern, weg von dieser schnellen Lösung der Schmerztherapie und der Operationen. Ich habe mich auch gegoogelt im Vorfeld nochmal mit Rücken und so weiter ganz intensiv. Wird in erster Linie immer empfohlen, Schmerztherapie adäquate und dann, wenn es so schlimm ist mit nervalen Problemen, also dass die Beine taub sind oder ähnlichem, also oder akute Schmerzen einfach, dann eine Operation. Also es war jetzt so diese von den klassischen Ärzteseiten jetzt, da habe ich auch selten von dieser KGG-Therapie oder ähnlichem gelesen, sondern wenn, dann auch noch Physiotherapie. Also ich denke mal, da ist auch viel Aufklärungsarbeit noch zu leisten.
Also es gibt ja Versorgungsleitlinien, die sich mit dem Thema Rückenschmerz befassen. Und ich sehe es nicht ganz so streng, wie du das jetzt beschrieben hast. Also ich glaube in der Zwischenzeit sehr wohl, dass Ärzte wissen, dass Bewegung wichtig ist. Ich glaube, das ist auch das Mittel der Wahl, wenn es jetzt um, ich sage jetzt mal, unspezifische Rückenschmerzen geht, dass man sagt, okay, hier nehmen Sie etwas, um Ihre Schmerzen so ein bisschen auch zu bedecken und bewegen Sie sich ein bisschen, gehen Sie spazieren, ja, und machen Sie. Also da hat sich sicherlich in den letzten Jahren ein Wandel ergeben. Also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo bei Rückenschmerzen ganz klar die Devise war, jetzt bitte gar nichts tun, schonen, Bettruhe und erst nach 10, 14 Tagen, wenn Sie merken, das wird wieder leichter, dann so langsam wieder in Bewegung kommen. Das ist ja jetzt genau das Gegenteil der Fall. Ja, also je länger Schonphasen sind, ich habe ja vorhin von einem Prozess gesprochen und Schonen ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber in diesem Prozess Rückenschmerzen. Das heißt, wenn ich dann auch noch in einer akuteren Phase das Schonen auch ganz, ganz hoch hänge, und dafür sorge, dass Patienten noch mehr in der Schonung auch verbleiben, dann werde ich dem Problem nicht Herr. Also da hat sich sicherlich ein Wandel ergeben. Wenn ich mit Ärzten spreche und wenn ich jetzt einen Arzt sage, du von 10 Patienten, die du gesichtet hast, wie viel würdest du denen jetzt Bewegung empfehlen? Dann würden die Ärzte wahrscheinlich sagen, ja, wahrscheinlich so gut wie jedem. Also vielleicht 9 von 10 oder 8 von 10 würde ich sagen, bitte beweg dich mehr. Aber dann ist es auch das schon gewesen. Also dieses Konzentrieren auf ein bestimmtes Therapiemittel, ja, das fehlt ihnen. Da sind die so gefangen, also das ist so, glaube ich, so meine Wahrnehmung, in ihrem täglichen Tun, sodass sie eigentlich immer nur auf das zurückgreifen, was sie bisher immer getan haben. Und das war halt dann die Krankengymnastik zu verordnen oder die Massage, die letztendlich aber nur unzureichend hilft. Sonst würden sich ja letztendlich die Statistiken ja bestenfalls verbessern.
Das auf jeden Fall, ja.
Jetzt sind wir ja immer noch bei unserem Schweinehund. Mhm. Der Kontext ist ja immer noch Rückenschmerzen und Schweinehund. Also der liebe Schweinehund. Was könnte für jemanden die ersten Schritte sein gegen Rückenschmerzen, die wenig Überwindung kosten? Was könnte der tun? Dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in die Aktivität und es kostet mich wenig Überwindung. Weil ich denke halt, ganz vielen geht's halt so, die sagen, ja, ich habe Rückenschmerzen, eben auch die erste Frage von mir, wie werde ich aktiv ohne, also mit Schmerzen? Und wie komme ich jetzt da raus, dass ich sage, jetzt mit wenig Überwindung, ist es Spazierengehen, wie du schon vorhin gesagt hast, ist es die Bewegung, ist es Fahrradfahren? Es ist natürlich jetzt immer die Frage, was habe ich für Rückenschmerzen, ja? Und wie gehe ich's an? Wie versuche ich's? Oder was wäre jetzt der beste Tipp an die Zuhörer?
Also wenn es jetzt um den Start geht, meinst du jetzt dann im Bezug auf, wenn ich akut bin?
Ja.
Oder wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein akutes Ereignis durchlaufen und jetzt möchte ich aber nicht mehr, dass das nochmal kommt. Also quasi so eine Art präventive Bewegungs...
Ja, es könnte beides sein. Wenn okay. Ich sage, okay, wenn man jetzt so einen klassischen Hexenschuss ausgeht, ja, also ich denke, den zum Beispiel, oder es dauert an und dann muss ich ja aus dem Fahrwasser irgendwie rauskommen und sagen, jetzt muss ich was tun. Und da, glaube ich, gibt's eine Hürde. Und wie kann man diese Hürde umgehen, dass er sagt, okay, jetzt mache ich was? Hast du einen Tipp?
Also das Erste, ich greife das nochmal auf, was wir vorher besprochen haben, ist, das jetzt nicht als Kartoffel zu sehen. Ja, Rückenschmerzen, Fabi, du hast es ja auch gesagt, 80% der Deutschen durchlaufen so eine Episode, teilweise auch mehrfach. Deswegen erstmal klar zu werden, das ist keine Katastrophe. Ja, das schränkt mich jetzt vielleicht ein, aber das ist auch etwas, was vorbeigeht. Und dann natürlich auch dann wirklich in die Bewegung kommen. Ja, und die Frage ist gar nicht mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Disziplin oder Sportart oder mit irgendeiner bestimmten Bewegung verknüpft, sondern generell Bewegung einfach zu suchen. Ein bisschen zu experimentieren, zu überlegen, was geht nicht. Ja, und damit grenzt sich das automatisch schon ein. Es werden meistens vorsichtige kleine Bewegungen sein. Deswegen ist ja die Empfehlung, am Anfang spazieren zu gehen. Da kannst du wenig verkehrt machen. Da hast du immer so eine kleine, sanfte Bewegung im Bereich der Lendenwirbelsäule, ohne dass da eine große Belastung entsteht. Also das kannst du immer tun. Ja, und so wie wir auf der einen Seite uns mit der Bewegung auseinandersetzen, muss ich auf der anderen Seite auch gleichzeitig mit der Nichtbewegung mich auseinandersetzen. Das heißt, darauf zu achten, wie viel Sitzphasen, wie viele Liegephasen, wie viele nur Stehphasen habe ich und kann ich die vielleicht irgendwie aufbrechen. Das Schöne an Rückenschmerzen, wenn es das auch geben mag, was schön ist an Rückenschmerzen, wenn man gut darauf achtet und so ein Stück weit ein Körpergefühl auch entwickelt oder es entwickelt hat, der Körper gibt ja die Signale. Ja, wenn ich lange sitze und ich merke, das tut mir nicht gut, ja, dann muss ich was ändern, dann muss ich aufstehen. Oder wenn ich lange stehe und merke, ah, jetzt bahnt sich was im Rücken an, ja, dann muss ich in die Bewegung kommen. Also wenn ich da darauf achte und mich nicht zwanghaft in bestimmten Positionen verharren lasse.
Dieses klassische Verharren.
Ja, wenn ich das irgendwo so ein Stück weit aufbreche, dann ist schon viel geholfen, bis dann wirklich der erste Heilungsprozess in Gang geht und dann wirklich die Bewegungen auch ein bisschen mutiger werden können, weitläufiger. Das meistens läuft das dann schon instinktiv ab.
Ich habe also ich habe mich ja mit dem Thema auch viel beschäftigt, haben wir im letzten Podcast ja aufgegriffen, dass ich ja auch so ein Rückenproblem habe. Und ich glaube, oder man sagt, eine Statistik sagt, dass die meisten Rückenschmerzen vom Nicht-Dehnen kommen. Was sagst du dazu? Ja, dass man einfach eben, wie du schon sagst, immer verharrt, dann gibt es eine Verkürzung irgendwo.
Von nicht dehnen.
Von nicht dehnen.
Hast du schon mal Stefan sich dehnen sehen?
Nee, ich nicht. Aber ich stelle fest, wenn ich...
Also nicht Schweden, sondern nicht dehnen.
Die dehnen. Und ich stelle fest, wenn ich starke Schmerzen habe und mich dehne, nicht dehne, sondern dehne, geht's mir besser. Meinst du, man kann manche Ursachen wegdehnen?
Ja. Ja, Rückenschmerzen kannst du schwer nur immer auf ein Segment isoliert betrachten. Ja, wir können über Kraft reden, ja, aber zu Kraft gehört eben auch eine gewisse Beweglichkeit, um die Kraft eben im gesamten Bewegungsumfang auch sinnvoll einsetzen zu können. Also man kann auch gerne über den Begriff Funktionalität sprechen. Ja, und ein Gelenk oder auch eine Wirbelsäule ist gut funktional und funktioniert auch gut, wenn sie natürlich einen gewissen Bewegungsradius auch ermöglicht und wenn sie auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Belastbarkeit mitbringt. Und wir haben halt im Bereich der Wirbelsäule angrenzende Systeme, die immer irgendwo interagieren. Also wir haben unser System nie isoliert. Ja, obwohl wir bei uns isoliert trainieren, also das ist oft ein Widerspruch für die Patienten am Anfang, aber ich sehe das gar nicht als Widerspruch. Also das heißt, wir arbeiten immer in Ketten und wenn bestimmte Kettenglieder, also bei Beweglichkeit ist es oft der Hüftbereich, Hüft-, Oberschenkel-, Kniebereich, wenn diese bestimmten Kettenglieder sehr steif und sehr fest sind, erzwingt es immer eine Kompensation in benachbarten Bereichen. Und der benachbarte Bereich von der Hüfte beispielsweise ist das Becken und da der Nachbar ist die Wirbelsäule. Bedeutet jetzt, je fester, je steifer ein Beckenbereich ist, ja, umso weniger kann da Bewegung stattfinden, umso mehr muss Bewegung oder auch Belastung in anderen Systemen kompensiert werden. Und das können nach unten die Kniegelenke sein oder nach oben beispielsweise die Wirbelsäule. Also macht es schon Sinn, Beweglichkeit und Dehnen mit einzubauen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das gerade am Anfang gerade wenn man akut ist, dann entwickeln sich Schutzspannungen, da bauen Muskeln unglaublich viel Spannung auf, um einfach ein System erstmal starr zu machen aus einer gewissen, ich sage jetzt mal, Verletzungs- oder weiteren Verletzungsprophylaxe heraus. Da kann es schon Sinn machen, jetzt dann gezielt mit Dehnübungen und kleinen sanften Beweglichkeitsübungen das Ganze zu erleichtern. Ich würde aber nicht behaupten, dass das die einzige Lösung ist.
Wenn man jetzt sich auf den Schweinehund nochmal bezieht, also jemanden, der jetzt auch, oder jemand in mir, der mich hindert, viel da rein zu investieren, an Zeit oder auch Energie. Und ich müsste jetzt auch aussuchen zwischen Krafttraining, Dehnen, Faszientraining, ja auch ein großes Thema inzwischen. Wie würdest du das denn einordnen, beziehungsweise wie würdest du es einfach einbauen in dein, wenn du jetzt Rückenschmerz hattest, wie würdest du selber das angehen, einen Schweinehund zu überzeugen, ich bin jetzt vom Gehen rausgekommen und möchte jetzt weitermachen, muss ich mich jetzt dehnen, muss ich jetzt meine Faszien extrem mich sozusagen quälen mit dieser Rolle oder sollte ich einfach nur trainieren? Wie sähe da dein perfekter Plan aus?
Das hat sich jetzt in den letzten Jahren hinweg ein Stück weit geändert. Früher, also wenn du mir die Frage vor 20 Jahren gestellt hättest oder vor 25 Jahren, dann hätte ich dir ganz klar die Lösung angeboten und die Lösung ist für mich immer Krafttraining. Das hat sich insoweit geändert, weil Krafttraining immer noch für mich der Standard, auch ein gewisser Goldstandard auch für mich ist, ja, oder auch Medics Training. Ja, das ist für mich ein Goldstandard, wenn es um die Behandlung von Rückenschmerzen oder von Nackenschmerzen angeht. Also der Kraftanteil ist ein wesentlicher oder für mich sogar der wesentlichste Baustein. Aber ich muss ja nicht immer den Goldstandard wählen, um eine Therapie erfolgreich werden zu lassen. Also kann ich von dem Goldstandard mal kurz abweichen und kann sagen, okay, wir können was ganz Naheliegendes machen, das, was jetzt zum Beispiel ohne Geräte geht, ne, das können jetzt spazieren gehen, ne, ist kein Aufwand, das ist kein gewisser Trainingseffekt dahinter, aber es ist Bewegung. Und ich glaube, wenn man von der Thematik aus das Ganze ansieht, dann kommt man ein bisschen besser zu Lösungen. Ich habe früher und sage das heute immer wieder mal, wenn ich mit Patienten spreche, wir reden ja von einem Bewegungsapparat. Ja, wir reden ja nicht von einem Sitzapparat oder nur Stehapparat oder Liegeapparat. Also wir haben einen Bewegungsapparat und der muss bedient werden. Und wenn ich jetzt Beschwerden entwickelt habe über die letzte Zeit, dann zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil ich ihn vielleicht nicht richtig bewegt habe. Ich habe ihn vielleicht zu viel bewegt, wenn man es jetzt mal auf die eine Seite ins Extrem bringt. Oder auf der anderen Seite, ich habe ihn viel zu wenig bewegt. Ja, also schlussendlich bleibt aber die Bewegung das Kernelement in diesem Lösungsprozess. Und dann kann ich relativ simpel anfangen und ich kann mich dann natürlich über Gymnastik, über Faszientraining, über Dehnen, über Hanteltraining, über funktionelles Training. Ich kann auch CrossFit machen. Ich kann aber auch dann gerätegestützte Therapien auch umsetzen. Alles ist denkbar. Und bei mir entwickelt sich dann einfach so eine gewisse Hierarchie. Ja, und ganz oben ist für mich immer ein gut funktionales Krafttraining.
Wir haben bei uns in der Praxis ein Gerät für Faule. Würde ich jetzt mal so sagen. Das 3-Minuten-Training. Ich finde das immer ganz klasse, weil es ist wirklich für Leute, die wenig Zeit haben, ganz wenig Zeit haben, die eigentlich nur ganz schnell hierher kommen müssten und nur kurz in dieses Gerät springen. Erzähl. Wir haben es letztes Mal auch schon wieder angesprochen. Das ist unsere Medics Rückenkraftmaschine.
Letztes Mal haben wir das Rückenmobil.
Genau, das Rückenmobil.
Wo wir das Gerät sogar noch einfacher rüberbringen.
Ja, und wir haben es ja in der Praxis stehen, einmal für die Lendenwirbelsäule und einmal für die Halswirbelsäule. Erzähl mal, was gibt's da? Was ist das Gerät für Faule?
Also wenn wir jetzt von meinem gedachten Goldstandard sprechen, dann reden wir darüber. Und wir unterstellen ja, grundlegend Rückenschmerzen sehr häufig einen gewissen Bewegungsmangel oder vielleicht auch zu schwache Rückenmuskeln. Das ist letztendlich immer etwas, was im Raum steht. Es wird auch heute noch diskutiert, ob die Leistungsfähigkeit der Muskulatur, ob sie und wenn ja, in welcher Höhe sie Einfluss nimmt bei Rückenbeschwerden. Ja, und da ist man sich heute auch noch nicht ganz einig. Den Weg, den wir gehen, ist relativ eindeutig. Wir sagen, Kraft ist der wesentliche Faktor. Gehen aber da natürlich ein bisschen anders vor. Also wir unterstellen das nicht oder stellen Hypothesen auf, sondern wir prüfen es. Und das ist im Endeffekt das System letztendlich. Ja, also wir versuchen jetzt hier über gezielte Mechanismen in diesem Gerät die Rückenmuskulatur so zu vermessen, dass sie eben losgelöst von anderen Muskeln, die unterstützend sein können, dass wir hier quasi ein Ergebnis haben, das wir vergleichbar machen können. Und dann sehen wir, ob eben ein Kraftniveau ausreichend ist für den Alltag oder ob das Kraftniveau vielleicht ein Defizit mitbringt. Und Ziel ist es dann natürlich, dieses Defizit, wenn eins vorliegt, zu beheben. Und das kann man natürlich wieder vielfältig machen. Ja, gibt viele Wege, die hier nach Rom führen. Wenn wir aber das so effektiv wie möglich haben wollen, dann macht es Sinn, dass wir wiederum alle Muskeln, die beteiligt sind, die unterstützend sein können, das sind sehr, sehr viel auch die Bein- und Gesäßmuskeln, dass man die dann eben außen vor lässt. Und das funktioniert dann eben unter speziellen Mechanismen in diesem System. Und daher kam das. Das System gibt es schon ganz, ganz lange. Und Fabi, du hast es ja richtig gesagt. Wir haben damit so gute Erfolge, dass wir auch sagen, damit müssen wir in die Firmen kommen. Aber jetzt weniger, um dort Therapie zu betreiben, was sicherlich möglich wäre, aber eher, um den präventiven Charakter auch zu haben. Und wir haben ja immer von diesem Prozess gesprochen, wo Menschen zu uns kommen, wo dann eigentlich der Rückenschmerz ein gewisses Ende eines Prozesses ist, dass wir eben vor diesen Prozess kommen. Dass wir es schaffen, Rückendefizite schon vorher aufzudecken, die dann vorher zu beheben, sodass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fällt.
Ich habe eine Frage, die ich öfter schon bekommen habe, auch schon öfter mit dir besprochen habe, aber die würde ich gerne nochmal hier im Podcast besprechen und auch weitergeben. Und zwar, du hast ja auch vorher gesagt, es ist immer ein Bewegungsapparat, es sind verschiedene Systeme, auch Ketten, die arbeiten. Warum genau funktioniert denn dieses Medix Rückengerät so gut oder auch Nackengerät, wenn wir alles andere Muskeln ausschalten und nur einen einzigen Part trainieren? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Haus und baut es auf Zahnstochern, aber das Haus ist richtig robust und das andere nicht, wieso funktioniert die Medix denn dann?
Es gibt ja, was Rückentherapien oder das Behandeln von Rückenschmerzen angeht, ja ganz, ganz viele Strömungen. Und jede Strömung behauptet für sich, die Lösung zu sein. Ja, du hast über Faszientraining gesprochen. Wir haben über Dehnen gesprochen. Wir können jetzt Pilates oder Yoga aufmachen. Ich meine jetzt in den letzten, jetzt sind es fast 30 Jahre insgesamt oder mehr sogar, die ich mich mit der Thematik jetzt beschäftige. Irgendwo gibt's immer die sprichwörtliche Sau, die man gerade durchs Dorf treibt. Ja, und die ist dann diejenige, da müssen wir hin und nur damit gibt's die Lösung. Ich glaube, so einfach ist es jetzt nicht. Dieses Isolieren wird diskutiert. Ja, es gibt diejenigen, die in funktionellen Ketten denken und sagen, nein, das muss immer so ein bisschen mehrgelenkig sein. Es gibt diejenigen, die sagen, es muss isoliert sein. Und ich sage ganz klar, nee, es muss beides sein. Nur wenn du jetzt in Ketten denkst, ja, und du weißt, dass die interagieren und du weißt auch, dass ein Kettenglied jetzt nicht funktioniert, warum auch immer, dann kannst du dir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass es hier Kompensationsmechanismen gibt. Das heißt, andere Kettenglieder gleichen das aus, übernehmen Belastungen, ja, oder du weichst vielleicht insofern in der Bewegung aus, um dieses defekte oder schwächere Kettenglied zu umgehen. Und bei der Isolation, ja, ist das nicht möglich. Wir gucken uns genau dieses Kettenglied an, wir isolieren es, wir trainieren es auf, aber, und da bin ich jetzt schon wieder auch bei der funktionellen und mehrgelenkigen Thematik dabei, aber es macht dann schon auch Sinn, dieses wieder funktionierende Kettenglied in diese Gesamtkette zu integrieren, ja, sodass es dann auch wieder in Interaktion mit anderen Gelenken gut funktioniert. Und deswegen sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch zwischen isoliert oder eben in Ketten denkend.
Verstehe, ja, sehr gut erklärt das Ganze. Es gibt es, wenn ich das in Google das Thema rein tue, gibt es ja extremst viele Daten, Zahlen und Fakten. Ich glaube, ich brauche Stefan damit auch gar nicht mit allen Zahlen beläppern. Da gibt es ja Zahlen zu wirtschaftlichen Kosten, zu prozentualen Rückenschmerzen. Aber ein Thema ist tatsächlich noch spannend. So dieses Thema, was jetzt auch immer lauter wird, das ist ja vorher auch gesagt, das ist jetzt Resilienz, also nur mal als Transfer zu der Psyche. Und inwiefern haben denn deiner Meinung nach diese psychosozialen Faktoren einen Einfluss auf unsere Schmerzsymptomatik? Also ich habe jetzt da leider keine genauen Zahlen zu gefunden, inwiefern meine Psyche damit einhergeht, wie stark mein Rücken schmerzt oder wie lange er schmerzt. Aber wie beurteilst du diesen Einfluss von der Psyche auf mein Schmerzempfinden und auf meine Genesung?
Ja, sehr groß. Ich sehe da einen sehr großen Einfluss. Ja, du kannst da bloß jetzt, wenn du jetzt Rückenschmerzen hast und du würdest jetzt aus dem Fenster sehen und du würdest sehen, es regnet, ja, dann bin ich mir sehr sicher, wird es auf die Rückenschmerzen einen Einfluss haben. Ja, wenn draußen die Sonne scheint, dann werden Rückenbeschwerden auch da sicherlich wieder anders beurteilt und man wird es anders spüren. Also ich glaube sehr wohl, dass es da einen großen Zusammenhang gibt zwischen der Psyche und dann eben dem Körper und der zugrunde liegenden Muskulatur. Deswegen auch da ist es wichtig, beides zu sehen. Also ich würde jetzt nicht immer nur auf das Thema Körper eingehen wollen und immer nur auf Beweglichkeit oder Faszien hinarbeiten, sondern ich würde mir schon den Menschen auch als Ganzes ansehen und schauen, okay, gibt's da vielleicht noch andere Gründe, warum letztendlich die Beschwerden nicht weggehen? Und da spielt natürlich dann auch eine gewisse Haltung oder auch Stimmungsfrage eine Rolle.
Und was wäre denn dann dein Tipp, auch von dir persönlich, du wirst ja auch hier und da mal was zwickend haben, wie man sich selber damit mit kleinen Tools auch positiv beeinflussen kann?
Ja, ich komme wieder zurück auf das, was wir vorhin gesprochen haben. Ja, also eine gewisse Gelassenheit zu haben. Ja, wenn Rückenschmerzen da sind, dann sind sie in der Regel erstmal keine Katastrophe. Ja, und alleine, wenn man das schon akzeptiert, ja, geht man auch schon ganz anders mit Beschwerden um. Der Fokus ist vielleicht gar nicht so sehr darauf gerichtet. Ja. Was ich darüber hinaus machen würde, ist mir ein Umfeld zu suchen, gerade wenn es jetzt darum geht, auch in die Bewegung zu kommen, dass der Bewegung auch positiv ausgerichtet ist. Ja, ich finde es immer fatal, wenn ich jetzt gehen wir mal von diesem optimistischen Prozess aus, den ich beschrieben habe. Das heißt, wir haben eine lange, lange Zeit vor dem Rückenereignis Phasen gehabt, wo wir systematisch unser System abbauen. Wir degenerieren, auch muskulär. Jetzt müsste ich eigentlich den Weg in die andere Richtung einschlagen. Ich müsste aufbauen, ich müsste Kraft mir zurückholen, ich müsste mir Muskulatur zurückholen. Das wäre der eigentliche Gedankengang. Ja, und jetzt gehe ich dann zu einem Bekannten und sage, ich habe Rückenschmerzen. Oder ich gehe zu einem Arzt und ich sage, ich habe Rückenschmerzen. Und dann befeuert er die Katastrophe. Oh ja, habe ich gelesen. Oh ja, ich hatte auch Rückenschmerzen. Oder der Nachbar, oh ja, der hatte das auch und der ist dann operiert worden. Das ist bis heute nicht gut geworden. Oder wenn der Arzt sagt, um Gottes Willen, ich habe mir jetzt das Röntgenbild angesehen und oh, wie können Sie nur mit solchen Beschwerden, oh, das wird gar nichts. Und wenn man sich in so ein Setting begibt, teilweise auch unbewusst in so ein Setting begibt, ja, dann führt das nicht unbedingt zur Beschwerdereduktion bei. Da macht es dann auch schon Sinn, sich auch da vielleicht irgendwo auch Hilfe zu holen oder ein Umfeld zu haben, das auch das klassische Mindset auch mal anders denkt. Ja, deswegen auch hier meine Empfehlung immer, es ist Gelassenheit mitbringen, es ist jetzt erstmal keine Katastrophe, dem Körper auch Zeit zu geben, ja, die Degeneration, von der ich spreche, die findet teilweise über eine Zeitdauer von mehreren Jahren statt, ja. Wie vermessen ist es zu sagen, ja, das muss jetzt nach 2 Tagen weg sein, das wird nicht sein. Also sich auch da auf der anderen Seite auch Zeit zu geben und dann natürlich hier in die Aktion zu kommen. Aber dieses Bewusstsein, das ist das Entscheidende.
Guter Tipp, auch mit dem Umfeld, dass man sagt, man umgibt sich eigentlich mit den Leuten oder man nimmt erstmal das mehr wahr, was einem der Heilung positiv gestimmt ist, als das, was der Heilung negativ gestimmt ist. Und wenn ich jetzt Schmerzen habe, frage ich vielleicht lieber den Onkel, der sie überwunden hat, als die Oma, die immer noch hinkt wegen dem Rücken.
Ja, ja. Also da ich habe ein schönes Beispiel, Patienten, die sagen, wenn sie tanzen, haben sie keine Beschwerden. Und jetzt könnte man das auf Bewegungsebene sich das anschauen. Ja, stimmt, ja, da haben wir auch Bewegungen auf die Wirbelsäule, aber diese Bewegungen hätte ich bei Gymnastik auch. Aber warum ist es gerade beim Tanzen nicht so? Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass da die Musik mit einem Partner in der Gruppe, dass das maßgeblich auch dazu beiträgt, vielleicht sogar noch mehr dazu beiträgt, als wenn ich jetzt eine Übung zu Hause alleine auf der Matte vom Fernseher mache. Und das möchte ich aber nicht schmälern. Wir reden vom Bewegungsapparat. Also wo die Bewegung stattfindet, das interessiert die Muskulatur nicht, ob das vom Fernseher ist oder in einem Tanzkurs. Das ist der Muskulatur völlig egal, das merkt die gar nicht. Aber für den Kopf ist es entscheidend.
Die Freude an der Sache.
Oh ja.
Wie bei mir das Kochen.
Der Thermomix, der einen normalen Koch zum Zauberer werden lässt, oder?
Ja, genau.
Das ist das Tanzen für den Rücken.
Ja, bei mir schon. Bei mir schon.
Den jetzt noch in die Therapie einbauen.
Ja.
Aber wenn ich das ergänzen darf, das ist ja genau das, was wir in der Therapie bezwecken wollen. Also ich würde es immer vorziehen, in einer Gruppe Therapie zu machen, unter Gleichgesinnten. Und gerade das ist ja das, was wir jetzt in der gerätegestützten Therapie umsetzen. Wir arbeiten da sehr personalintensiv, wir versuchen mit einem hohen Aufwand Menschen in Bewegung zu bringen, das Mindset gleichzusetzen bei allen, die da sind. Jeder hat eigentlich das gleiche Problem, alle haben irgendwo Beschwerden, wir sitzen alle im selben Boot. Auch klar zu machen, dass auch die Therapeuten immer wieder auch mal unter Beschwerden leiden, das kann passieren. Ja. Und dass man dann in diesem Setting lernt, hey, ich kann mich ja belasten und das ist auch lustig und trotzdem darf ich mich auch anstrengen. Das ist sogar bei uns fast ein Muss. Und ich kann damit geschickt so viel Bewegungsreize setzen in einem schönen Umfeld, sodass es dem Patienten danach deutlich besser geht.
Also wir fassen kurz zusammen. Krankengymnastik am Gerät, beim Arzt einfordern.
Jein. Da würde ich die Entscheidung beim Arzt lassen, inwieweit der Arzt letztendlich das für sinnvoll erachtet. Ich sage dem Patienten immer, besprechen Sie mit Ihrem Arzt, fragen Sie doch einfach mal, was er davon hält. Und bestenfalls hält er was davon. Ja, also ich würde es nicht einfordern. Ich würde den Arzt mit in diesen Prozess mit einbinden und wenn der Arzt das befürwortet, dann ist es ja noch besser. Schlimm ist es immer für Patienten, wenn sie jetzt was tun und der Arzt ist vielleicht gar nicht so dahinter und will das vielleicht gar nicht. Also ich brauche irgendwie das Commitment von allen, hey, das ist die richtige Entscheidung. Ich als Arzt befürworte es, der Therapeut macht's gut und der Patient weiß, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg.
Zu Hause hast du gemeint oder im Gesamten, um den Schweinehund zu überwinden, das fasse ich gerne nochmal zusammen, in die Bewegung kommen, ganz einfach gesagt. Also einfach starten, wenig tun und sich die Muster anschauen, die ich auch vor allem mache, wenn ich mich nicht bewege. Also sitze ich viel, stehe ich viel, liege ich viel, also diese monotonen Verhaltensmuster anschauen und die immer wieder durchbrechen, oder?
Ja, und sich vor allem ein Bewegungs- oder ein Umfeld schaffen, das bewegungsfreudig ist. Ja, wenn du dir jetzt eine Schulklasse vorstellst, die keinen Sport macht, ja, dann sitzen die alle da und dann unterhalten die sich. Ja, und jeder findet Gründe, warum Sport Blödsinn ist. Und dann wird über die gelästert, die Sport machen. Und wir sind da eigentlich diejenigen, die mit dem Nichtsport immer am besten fahren. Und damit ändert sich auch nichts. Und dann sucht man natürlich schon auch nicht nur Gründe, sondern man findet auch Gründe, nicht Sport zu machen. Ja, weil es Zeit nimmt und da könnte man viele Dinge machen, die besser sind. Und das alles würde ich gerne umkehren. Ja, ich würde mir ein Umfeld suchen, wo Menschen sagen, ja, ich habe gute Erfahrungen mit dem Sport gemacht, es tut mir auch gut. Ich würde auch gerne zusammen vielleicht mit der Nachbarin oder mit Verwandten oder vielleicht sogar in der Familie mir einen Partner suchen, der sagt, ja, komm, lass uns das zusammen machen. Ja, Nadine, du hast ja von Freude gesprochen.
Ja.
Bewegungsfreude.
Ja, ist richtig. Bewegungsfreude. Und? Was haben wir noch?
Behandelt es wie Kopfweh.
Behandelt es wie Kopfweh, genau. Stefan, hast du abschließend noch irgendwas zu sagen?
Zu welchem Thema?
Du kannst ja dir jetzt vielleicht gleich aussuchen, über was wir das nächste Mal sprechen.
Wir haben ja schon in unserem Briefing, was Themen angeht, ganz, ganz viele Punkte auf eine mögliche Liste gesetzt. Also die, aber wir haben ja auch gesagt, das muss ja, wie sagt man so schön, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also entscheidend ist immer, was die Zuhörer sich wünschen.
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Aufruf an unsere Zuhörer, vielleicht gerne mal uns schreiben, welche Themen denn bezüglich Rückenschmerzen, Physiotherapie oder Verwaltung, Physiotherapie, was da alles so gibt, welche Themen interessant wären.
Ich würde es gar nicht so eingrenzen. Also ihr dürft gerne schreiben, welche Themen interessant und spannend sind und wir gucken, wie wir die eingebaut bekommen.
Und, was haben wir vergessen? 5 Sterne.
Genau, bewertet den Podcast wieder gerne. Auf Spotify könnt ihr auch kommentieren. Auch auf TikTok sind wir jetzt unterwegs mit Ausschnitten aus dem Podcast. Auch da gerne vorbeischauen. Und ansonsten hören wir uns.
Auf Wiedersehen.